Ich habe heute, das sehen Sie schon an dem etwas, ja, vielleicht lustig aussehenden Titel, drei Themenblöcke für Sie, die ich gerne mit Ihnen nachher auch ein bisschen diskutieren will. Das eine ist, Ihnen am Anfang ein bisschen ein Bild geben, wie ist die Situation bei uns in Münster an der Fachhochschule, wo wir Ernährungsökologie integriert haben. Ich denke, das ist insbesondere für die Arbeitsgruppe von Interesse, aber auch für Sie vielleicht so ein bisschen ein Bild, wie geht es an einer anderen Hochschule mit dieser Thematik voran. Da würde ich auch ein bisschen verbinden, wer bin ich, was habe ich da mitgebracht und wie passt das so in dieses ganze Umfeld? Wie vermitteln wir diese Thematik Ernährungsökologie und verwandte Themen in Münster? Und dann habe ich zwei Forschungsprojekte ausgewählt. Das eine hat dieses Kürzel IPOPI, was Sie hier sehen, was ich dann ein bisschen gerne erläutern würde. Da konzentriere ich mich eher aber auf das Forschungsprojekt selber und gehe weniger auf die Ergebnisse ein. Ich denke, das kann für Sie auch mal ganz spannend sein, wie so ein größeres Projekt, was da alles dazugehört. Und dann habe ich noch als drittes und letztes aus unserem Forschungsprojekt zu Hefeextrakt in Bio-Lebensmittel dann mehr das Inhaltliche, weil das auch ein Thema ist, was, glaube ich, nicht nur als wissenschaftlicher Seite, sondern auch als Verbraucherin den einen oder anderen sicherlich interessiert. Das ist also, was ich mitgebracht habe, und dann würde ich auch gleich anfangen. Zu der Situation in Münster an der Fachhochschule. Münster hat eine sehr große Uni, die Westfälische Wilhelms-Uni, die hat so circa 30.000 Studierende, und wir an der Fachhochschule haben so um die 10.000. Aber wir haben die Ökotrophologie. Und dort wurde 2007 mit meiner Berufung die Stiftungsprofessur für nachhaltige Ernährung und Ernährungsökologie besetzt. Ich habe jetzt 3 Jahre dieser 5 Jahre quasi schon dort gearbeitet, und in dieser Zeit ist jetzt diese Stiftungsprofessur gerade Ende letzten Jahres verstetigt worden. Sie ist noch Stiftungsprofessur, weil das, was Sie hier sehen, die Logos der verschiedenen Firmen und Stiftungen, die quasi die Förderer sind dieser Stiftungsprofessur, auch noch natürlich das tun, also diese Position noch fördern und stiften und das ermöglichen. Und Sie sehen, es sind insgesamt 12 Stück. Es ist sehr unterschiedlich, sehr breit gefächert. 3 davon sind Stiftungen. Das ist einmal die Schweißfurt-Stiftung aus der Münchner Gegend, die Eden-Stiftung, die Sie ja auch von hier dann kennen, von der Stiftungsprofessur, und noch die Zukunftsstiftung Landwirtschaft, die mit der GLS Bank, das ist eine Alternative oder grüne Bank, wenn man so will, sehr nahe verwandt ist. Das sind alle Stiftungen, die, wie Sie es von der Eden sicherlich schon kennen, sich mit gesunder Ernährung, mit nachhaltiger Ernährung durchaus identifizieren und deswegen natürlich auch dabei waren, als man für diese Stiftungsprofessur versuchte, die Gelder zusammenkriegen. Was sehr schön ist, ist, dass wir hier, dass wir hier einige Unternehmen haben aus der Region. Vielleicht kennt die ein oder andere von Ihnen einer dieser Namen. Es sind überwiegend Unternehmen aus der Biobranche, die in der Region ansässig sind. Söbeke ist eine Molkerei, eine Biomolkerei. Weiling ist ein Naturkostgroßhandel, der in Coesfeld sitzt. Davert Lebensbaum von der Firma Uwalter, alles Naturkost. Und Niehoffs als Kaffeerösterei erscheint zwar selten mit dem Namen, aber ist im Hintergrund für diese Firmen als die Rösterei tätig. Und wir haben noch in Münsterregion und Umland eine Bio-Supermarktkette. Das ist der Super-Biomarkt, der wurde von Michael Radau, ein Münsteraner, gegründet und ist auf im Verhältnis natürlich sehr, sehr viel kleiner, aber vergleichbar mit sowas wie Basic oder Alnatura als Kette, als Bio-Supermarktkette. Und was wir auch noch haben, Appetito und SV, das sind beides Unternehmen aus der Catering-Branche, die aber eigentlich zumindest historisch eine konventionelle Ausrichtung haben, wenn man so möchte, und über die Jahre verstärkt sich entweder mit Bio und oder mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben und so auch eine Verwandtnis haben. Das heißt, wir haben in den Stiftern eigentlich auch schon eine gute Unterstützung für die Thematik dabei. So können Sie sehen. Genau. Das ist das
Team. Das nenne ich auch bewusst, obwohl es bei einer Fachhochschule eigentlich nicht so üblich ist von der Struktur. An der Uni ist es ganz üblich, man hat einen Prof und der Prof hat sein Team und gemeinsam macht man da was. An der Fachhochschule steht die Lehre im Vordergrund und wir haben auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber üblicherweise spricht man nicht von einem einzelnen Team. Bei uns ist es aber so, dass die junge Dame neben mir, die Manuela Kuttenkeuler, ist eine dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen am Fachbereich. Und als die Stiftungsprofessur kreiert wurde, hat man auch gleich eine halbe Stelle, eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle mit kreiert, die von den Stiftern getragen wird und die auch gleichermaßen für die 5 Jahre besetzt wurde und auch heute noch mit Manuela besetzt ist. Und die 3 Damen neben uns beiden, das sind Damen aus unseren Studiengängen, alle 3 mittlerweile, beziehungsweise die mittlere, die Melanie, ist jetzt schon Absolventin. Alle 3 kommen aus unserem Masterstudiengang, zu dem ich gleich noch kurz was sage. Und die kann ich quasi mir leisten, um es so offen zu sagen, weil ich Forschungsgelder eingeworben habe und im Rahmen dieser Forschungsprojekte eine Möglichkeit habe, mir Unterstützung als wissenschaftliche Hilfskraft oder studentische Hilfskraft zu organisieren. Das ist gängige Praxis an den Hochschulen, aber es ist natürlich schön, wenn man sagt, hier, dieses Fach, dieses Gebiet besetzen wir ein bisschen stärker, wir haben mehr Leute dabei. Also das Team. Dann zu meiner Person, mit welchem Profil bin ich an diese Professur angetreten? Ich habe selber das Studium in Südafrika begonnen. Ich bin Südafrikanerin, gebürtige, bin seit vielen Jahren aber mittlerweile in Deutschland, habe auch einen Teil deutsche Familie, also bin zweikulturell sozusagen groß geworden und habe in Südafrika meinen Bachelor of Science, das ist im Angelsächsischen eher sowieso gängig, also nicht so neu wie hier, und den Master of Science in den klassischen Life Sciences gemacht, Biochemie, Mikrobiologie, also richtig schön klare Naturwissenschaft, die Grundlagen. Und habe den Master of Science dann mehr in Richtung Lebensmittelwissenschaft ausgerichtet und habe da auch ein hochtechnisches Thema als Master Thesis gehabt, wo es um hitzestabile Enzyme ging und wie man die nutzen kann, um bestimmte Getreide runterzubrechen. Also was besonders eben für dieses Labor, in dem ich damals war, interessant war. Zwischen meinem Master und der Doktorarbeit bin ich dann allerdings nach Deutschland gekommen und war dann hier an der Justus-Liebig-Uni in Gießen und habe dann hier das Glück gehabt, dass ich bei Professor Leitzmann eine Promotion antreten konnte. Wir hatten eine sehr großes Forschungsprojekt, es ging um das Thema Rohkosternährung. Und wir waren seinerzeit so die erste Folgestudie zu der Gießener Vollwerternährungsstudie, die noch von Frau Hoffmann damals ins Leben gerufen wurde, zusammen mit der Maike Grünefeld. Und unsere Rohkoststudie ist darauf gefolgt. Wir hatten, ich glaube, wir waren 5 Doktorandinnen und Doktoranden, auch nicht nur bei den Ökotrophologen, auch Zahnarzt war dabei. Und wir hatten noch eine Medizinerin dabei, also es war schön breit gefächert. Und hatten etliche Diplomarbeiten in dieser sehr umfangreichen Studie, mit der ich dann letztendlich auch promoviert habe. Beruflich habe ich nach dieser Promotion dann an der Bergstraße eine Stelle gefunden, bei einer Firma, die sich dann neu irgendwann in der Zeit, wo ich da war, unter dem Namen Precon firmiert hat. Das sollte für das englische Preventive Concepts stehen. Und sie war tätig an der Schnittstelle zwischen Ernährungsberatung und Arztpraxen, also niedergelassene Ärzte, die eine Dienstleistung im Ernährungsbereich, Ernährungsberatungsbereich anbieten wollten. Mit denen hat die Firma zusammengearbeitet, Konzepte, Produkte und so weiter entwickelt. Und wir waren dort, oder ich war dort dann in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung 3 Jahre tätig. Als ich dort gegangen bin, bin ich zur Firma ÖBS, der Vorläufer quasi von Abertis, was wir heute haben in Münster. Und in der Zeit, als ich dann bei ÖGS war, habe ich noch einen über Fernlehrgang einen Master of Business Administration auch noch absolviert, weil ich doch stärker noch das Wirtschaftliche und das Unternehmerische mir aneignen wollte. Und das habe ich durch dieses MBA an einer britischen College, war mir das dann ermöglicht. Es gab ab und zu Präsenz in München, aber ansonsten war das ein Fernlehrgang. In der Zeit bei ÖGS, das war dann um die 7 Jahre, von 2000 bis 2007 ungefähr. Und das, was wir heute noch in der Firma machen, die wir jetzt in Münster gegründet haben unter dem Namen Averdis, haben wir uns vorwiegend und tun es heute noch um alle Akteure gekümmert, die, um es ganz einfach zu sagen, mehr Bio in die Großküche bringen wollen. Wir haben sehr viel mit Gemeinschaftsverpflegung da zu tun gehabt, wir haben aber auch mit Hotels, mit Schulen, mit Kindergärten, mit Krankenhäusern, mit der ganzen Bandbreite zu tun gehabt. Und die, für die entweder die beraten, Schulungskonzepte für ihre Belegschaft entwickelt, Kampagnen entwickelt, um diesen Markt zu erschließen, sowohl auf Landesebene, das haben wir seinerzeit in NRW gemacht, als auch auf Bundesebene im Auftrag des Ministeriums und teilweise auch der damalig noch lebenden CMA, haben wir letztendlich dafür gesorgt oder die Arbeit war darauf ausgerichtet, den Markt zu erschließen. Sprich, wir wollten alle Akteure befähigen, dass mehr Bio-Lebensmittel in Außerhausverpflegung kommt. Das machen wir auch heute noch mit der Firma Averdis, die wir in Münster jetzt haben und haben das Ganze aber auch noch ein bisschen ausgeweitet, um die Themen, die jetzt auch beschäftigen, mit der verstärkten Wahrnehmung von dem breiteren nachhaltigen Ernährung, dass wir dem auch Rechnung tragen. Also Bio ist ein Teil davon, nach wie vor für uns ein sehr wichtiger, aber wir können es einbetten in diese größere Bewegung. Das ist also der berufliche Hintergrund, den ich mitgebracht habe für und zur Stiftungsprofessur in Münster. Die Stiftungsprofessur ist im Fachbereich Ökotrophologie. Wir haben ein sehr breit gefächertes Lehrerkolleg. Wir sind um die 17 Kollegen und Kolleginnen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, von Ingenieure über Ärzte und auch glücklicherweise ein paar Ökotrophologen. Und im Angebot haben wir, wie alle anderen auch, einen Bachelor für Ökotrophologie. Und im Rahmen dieses Bachelors sind das, was Sie hier sehen, meine Lehrangebote, allen voran Ernährungsökologie. Das war ja eigentlich auch der Hauptgrund, um in den Bachelor einzusteigen. Und was ich natürlich mit meinem Hintergrund auch gut machen kann, ist in Gemeinschaftsverpflegung diese Themen reinbringen. Was heißt das in diesem Setting? Schulverpflegung ist für mich ein besonderes Thema, das werden Sie gleich beim Forschungsbereich sehen. Und dann haben wir auch im Sommersemester ein relativ großes Angebot an englischen Seminaren, nicht nur für unsere eigenen, sondern auch für Studierende, die über Erasmus vielleicht aus Finnland oder sonst woher kommen zu uns, um mal ein Semester dabei zu sein. Und dort mache ich mit einem Kollegen ein sehr schönes Modul, wo wir mehr die Perspektive Hunger als globale Herausforderung nehmen, wo wir dann über diese Schiene und die Interessenslage, die daher kommt, quasi aufzeigen, was für Konsequenzen hat unser Ernährungssystem und wie wir es typischerweise führen und was ist die Kehrseite international. Und nicht zuletzt habe ich dann für mich überlegt, dass ich es für wichtig erachte, dass wir auch über Kultur reden. Ernährung und Kultur hängen sehr eng zusammen. Und vieles, was wir machen und vieles, was wir vielleicht meinen, ändern zu wollen im System, da muss man auch eine gewisse Sensibilität haben, was wir mitbringen als kulturelle Koffer sozusagen. Das ist also unser Bachelor oder mein Bachelor-Lehrangebot. Und von unserem Bachelor, den wir hier für Ökotrophologie haben, wir haben jetzt ganz frisch zu diesem Semester das ein bisschen neu strukturiert, sodass wir jetzt 3 Schwerpunkte haben. Das heißt, unsere Bachelorstudierenden können dann ab dem 4. Semester entweder sich ausrichten auf Ernährung und Gesundheit oder auf Lebensmittelwirtschaft oder auf Dienstleistung und Beratung. Das sind halt Schwerpunkte. Wir haben auch eine Möglichkeit für Studierende des Lehramts, mit denen kooperieren wir, da können wir bei uns die Studierenden auch aufnehmen. Und dann, was jetzt neu dazu kommt, ist Facility Management. Wir haben ein Institut im Moment, was bei uns am Fachbereich jetzt gerade angegliedert wird. Und in diesem Institut wird ein Bachelorstudiengang oder ist einer schon etabliert für Facility Management. Und was sich gerade entwickelt, eigentlich greife ich hier ein bisschen hervor, weil noch ist es nicht so, was Sie hier unten sehen, unsere Masterstudiengänge. Momentan haben wir den Masterstudiengang zum Thema Nachhaltigkeit, sage ich aber gleich noch was. Und in Planung ist ein Masterstudiengang Ernährung und Gesundheit und die Lehrämter planen auch einen Masterstudiengang. Und dieses Institut, was bei uns angegliedert wird, hat einen laufenden Masterstudiengang International Facility Management, was jetzt quasi zu uns kommt. Das heißt, wir haben eine ziemlich schöne Breite und das spiegelt sich auch wieder in den Lehrenden und den Themen. Und bei vielen diesen wird unsere Thematik nachhaltige Ernährung an der einen oder anderen Stelle durchaus auch akzeptiert. Diesen Master, den wir haben, Nachhaltigkeit, machen wir nicht alleine, sondern den machen wir zusammen mit unserer Schwesterfachhochschule in Osnabrück. Ist zwar in Niedersachsen, anderes Bundesland, aber liegt um die 30 Kilometer von uns entfernt und hat dort in dem Bereich Ökotrophologie Kollegen und Kolleginnen, die sehr großes Interesse haben an dieser Thematik und deswegen auch da mitmachen. Im Masterstudiengang, der unter dem Titel Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft angeboten wird, habe ich dieses Lehrangebot. Also auch da haben wir natürlich dann eine sehr verstärkte Ausrichtung auf die Thematik von ganz verschiedenen Seiten. Es gibt mehr allgemeine Module, so Basismodule, wo wir auch wieder diese globale Perspektive nehmen. Was passiert überhaupt im Ernährungssystem international? Was ist Stand der Dinge? Und dann aber auch besondere Vertiefungsmodule. Dies geht um Bio, Bio-Landbau und Bio-Lebensmittelherstellung. Eines, in dem ich mich auf Wasser ein bisschen konzentriere. Wo spielt Wasser im Ernährungssystem in welcher Weise eine Rolle? Was sind da Herausforderungen und Probleme? Und natürlich mit unserem Hintergrund auch von der Firma aus das Thema Verpflegung wieder. Und nicht zuletzt mit unseren Stiftern sehr eng, aber auch mit anderen Unternehmen ein sehr praxisbezogenes Modul, wo wir Aufgaben von der Praxis bekommen, von Firmen, von Organisationen, die kleine Fragen für ein Semester geben, für eine kleine Gruppenarbeit. Also um Ihnen so ein bisschen ein Bild zu geben, was für Module, was für Lehrinhalte, grob gesehen, biete ich an, ausgehend von dieser Stiftungsprofessur. Wir haben ein Umfeld, was das sicherlich auch unterstützt, weil wir um diesen, also einerseits die Stiftungsprofessur haben, dann diesen Masterstudiengang, der ausgerichtet ist auf nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft. Wir haben die Partner in Osnabrück an der Fakultät Agrarwissenschaften. Dort haben sie dann in kleinerem Maß auch Ökotrophologie. Das heißt, wir ergänzen uns aber auch in Bezug auf Agrarwissenschaften. Dort ist nämlich das Wabe-Zentrum, was auf einem Biolandbetrieb ist, also ein ökologischer bewirtschafteter Betrieb. Und dieses Wabe-Zentrum ist auch ein Haus, in dem eine Käserei ist und auch andere Möglichkeiten gelten. Also wirklich das Handwerk, das Lebensmittelhandwerk auch studiert werden kann. Im eigenen Haus haben wir ein Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe. Das ist der Kollege, mit dem ich dieses Hungermodul im Sommersemester mache. Und er ist einer derjenigen, der, wenn es internationale Katastrophen gibt, zum Beispiel das Erdbeben in China oder jetzt zuletzt in Haiti, gehört er zu der deutschen Delegation, die dorthin geschickt wird, um sich um die Leute zu kümmern. Und das vermittelt er auch im Rahmen der Arbeit dieses Kompetenzzentrums. Und auch was natürlich dann sich sehr genau anguckt, wie sieht es aus mit Ernährung und Verpflegung von Menschen. Dann haben wir noch das ein oder andere an internen Instituten, Praxisentwicklung. Gut, eine Fachhochschule ist ausgerichtet auf Praxisarbeit und Praxisnähe. Und wir haben relativ neu auch innerhalb des Instituts von einer Kollegin ein Institut gegründet, was sich auch auf diesen Bereich einschießt und sagt, wir wollen nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft im Rahmen dieser institutionellen Arbeit auch aufgreifen. Also vieles, was diese Thematik unterstützt, was dem ein bisschen breitere Fuß gibt sozusagen, aber um es vorneweg zu nehmen, auch nicht alles immer nur so straight, sondern auch da gibt es dann die Notwendigkeiten, das genauer ein bisschen sich anzuschauen. Was ich noch als letztes für diesen Part gerne kurz hervorgreifen wollte, war das Thema Ernährungsökologie, weil wir im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen hatten. Ich glaube, in dieser Serie bekommen Sie ja auch mit, wie vertreten an verschiedenen Hochschulen oder Standorten, wie wird Ernährungsökologie vertreten, was versteht man vielleicht darunter, ist es das, was hier aus der Gießener Schule kommt. Bei uns ist dieses Modul jetzt im Bachelor, es war zu Beginn, als wir es da eingeführt haben, ein Wahlmodul. Es konnte also derjenige wählen, der Interesse hatte an diesem Bereich. Und mit der Änderung des Bachelors, jetzt mit dieser Schwerpunktbildung, haben wir meines Erachtens den Coup geleistet, dass wir es als Pflichtmodul haben. Und das ist für dich allerdings jetzt im Moment noch für den einen Schwerpunkt, aber das ist der Schwerpunkt, der bei uns traditionsgemäß die meisten Studierenden haben, also der größte Anteil der Studierenden wählt Ernährungsgesundheit als Schwerpunkt und dort haben wir Ernährungsökologie verpflichtend gemacht. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir denjenigen mit auf den Weg geben, auch eine systemische Betrachtung von Ernährungssituationen. Das Modul hat zwei Teile. Es gibt einen Theorieteil mit 2 Semesterwochenstunden pro Woche.
Ja, klar.
Und dann ein Praktikumsteil, was wir jetzt in Anbetracht der höheren Studierendenzahlen ein bisschen runterfahren mussten. In der Vergangenheit war es auch 2 SWS, jetzt mussten wir es auf 1 zurückschrauben, aber die Kehrseite ist einfach die Eigenleistung, die dann gemacht werden muss von den Studierenden, weil die Credits ja gleich bleiben für so einen Modul. Und bei diesem Praktikum, dazu gehört dann auch natürlich mal eine Exkursion, aber auch Übungen, Sachen, wo wir versuchen, einfach anders an die Inhalte ranzugehen. Das ist also der Rahmen für dieses Modul und wir tun sehr wohl uns auf das Gießener Modell der Ernährungsökologie berufen. Also das gehört mit zu unserer Basisliteratur, das Vollwert Ernährungsbuch, auch das ältere von der Eva-Maria Spitzmüller und Co., also um dieses Konzept darzustellen. Was wir aber vielleicht, wie wir es inhaltlich dann vermitteln, das ist für uns das, was wir als Konzept darstellen, was wir quasi nutzen, um zu kommunizieren, dass man Ernährung nicht nur, wie es historisch ist, auf die Gesundheitsverträglichkeit betrachtet, sondern dass es heute dazugehört, dass wir natürlich auch diese anderen Seiten mit berücksichtigen. Und was ich in dem Modul mache, ist, dass ich entlang oder innerhalb des Wertschöpfungssystems das vornehme, dass wir quasi bei Erzeugung beginnen, über Verarbeitung, Handel, Konsum und nicht zuletzt Entsorgung uns verschiedene Sachen anschauen, wie ist, wenn man so will, die herkömmliche oder konventionelle Weise, wie es im Ernährungssystem funktioniert und was wird diskutiert in der heute gängigen wissenschaftlichen Literatur als, in der Regel sind es Alternativen, um eher zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und dadurch kommen wir dann zum Beispiel bei der Erzeugung auf das Thema Bio-Landbau und Verarbeitung auf Bio-Lebensmittelherstellung, weil das in der Literatur durchaus als einer der Alternativen diskutiert wird, wie man im Ernährungssystem eher zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Das ist also unser Ansatz im Moment, um für diese Themen zu sensibilisieren, um auch für diese Themen Studierende zu gewinnen und zu begeistern. Was sind die aktuellen Forschungsprojekte, die wir mit der Stiftungsprofessur und mit Studierenden über diesem Team hinaus bearbeiten? Das erste ist dieses Projekt iPoppy, das ich gleich noch genauer erläutern werde. Dann das zweite, was ich auch noch kurz vorstellen werde, wo wir uns um Bio-Lebensmittel und Hefeextrakte bei Bio-Lebensmitteln gekümmert haben. Und was wir jetzt neu Ende letzten Jahres als Forschungsprojekt mit gewonnen haben, zusammen mit unseren Kollegen bei den Lehrern im Lehramt, ist, dass wir mit dabei sind bei der Curriculumsentwicklung für die berufliche Bildung, für diejenigen, die in haushalts- und ernährungswissenschaftlich nahen Berufen diesen Bildungsweg gehen. Und dafür ist jetzt vorgesehen oder ist das Ziel, ich hoffe, wir werden es auch erreichen, dass man die Thematik um nachhaltige Entwicklung verankert im Curriculum. Und das ist wirklich ein ganz toller Schritt, dass das nicht mehr nur so punktuell, wer Lust hat, wer Interesse hat, macht was, sondern dass es diesen auch verpflichtenden oder integrierten Charakter bekommt. Und da sind wir mit dabei, dass wir dort bei dieser Curriculumsentwicklung mitwirken in diesem Forschungsprojekt. Und zum Ende letzten Jahres, das wird aber jetzt erst im Februar losgehen, haben wir in einem hochschulinternen Wettbewerb eine halbe Stelle, das habe ich zusammen mit dem Kollegen, der bei uns Mikrobiologie besetzt, sozusagen den Zuschlag bekommen, dass wir eine Forschungsstelle, eine halbe, aber immerhin für das Thema Schulverpflegung gewonnen haben. Und dafür wird dann eine Kollegin sich mit nachhaltiger Ernährung und Schulverpflegung oder Ernährungsökologie und Schulverpflegung auseinandersetzen. Das ist also so ein bisschen das, die Themen, bei denen wir verstärkt uns mit Forschung, mit Entwicklung auseinandersetzen. Und davon würde ich Ihnen jetzt gerne als erstes zum Forschungsprojekt iPoppy das ein bisschen näher erläutern. iPoppy ist ein Akronym für einen englischen Forschungsprojekttitel, das sehen Sie auf der ersten Zeile, Innovative Public Organic Food Procurement for Youth, ein schreckliches Zusammentun, das Deutsche, die Übersetzung ist auch nicht viel besser. Grundsätzlich geht es darum, dass wir bei diesem Projekt uns auseinandergesetzt haben mit Möglichkeiten, die die öffentliche Hand hat, mehr Bio in die Verpflegung von Kindern und Jugendlichen zu integrieren. Und das würde üblicherweise Schulverpflegung heißen, aber, und das werde ich Ihnen auch noch zeigen, weil Schulverpflegung in europäischen Ländern so unterschiedlich organisiert ist, kommt es nicht in jedem Land auf diese Weise zum Zuge und deswegen mussten wir auch teilweise andere Möglichkeiten finden. Aber hier sind verschiedene Themen mit drin. Es geht einerseits um das Thema öffentliche Beschaffungsmaßnahmen, sprich wenn eine Stadt oder eine Kommune eine Dienstleistung sich holen will, kaufen will für Verpflegung in Schulen, kann sie im Rahmen der Ausschreibung schon ziemlich steuern, welche Qualität an Lebensmittel, welches Angebot sie einkauft. Und dort kann sie Einfluss nehmen, zum Beispiel, dass sie Bio-Lebensmittel oder fair gehandelte Lebensmittel verlangt. Und da haben wir uns Beispiele in einigen europäischen Ländern angeschaut, wie machen das Kommunen, wie machen das Länder, wie machen das Regionen oder Städte und was funktioniert davon besonders gut oder eben was funktioniert nicht. Das war so im Groben, worum es bei iPoppy ging und vieles kam noch dazu, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Dieses Forschungsprogramm ist ein europäisches Forschungsprogramm. Es gibt ein Forschungsprogramm, was den Namen Core Organic trägt. Das selbst ist auch wiederum eigentlich, kommt aus den Framework-Forschungsprogrammen. Das sind die großen EU-Forschungsprogramme, die wir haben, die jetzt unabhängig von Bio sind. Und Core Organic ist, wie der Name schon sagt, eins, was sich ganz ausschließlich auf Bio ausrichtet und wo die Länder, die bei Core Organic, bei diesem Forschungsprogramm mitmachen, sagen, für sie ist wichtig, dass sie mit den Nachbarländern koordinieren, was da geforscht wird und dass man eher voneinander profitiert. Das ist also der Hintergrund von diesem Core Organic Forschungsprogramm. Und das sieht man im englischen Namen Coordination of European Transnational Research, sprich, was passiert überall in den Mitgliedstaaten in der EU zum Thema Bio in der Forschung und kann man das nicht ein bisschen koordinieren, kann man da nicht zusammenarbeiten. Für uns dann an der Fachhochschule Münster, für mich, für meinen Part in dem Projekt, war das Forschungsinstitut Bioforsk in Norwegen der Hauptpartner, die haben uns beauftragt im Rahmen dieses Projektes. Und bei Bioforsk, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie die FIBEL, die kennen Sie, glaube ich, Forschungsinstitut Biologischer Landbau. Es gibt in Frankfurt einen Ableger von der Schweizer, Mutter, Schwester, genau weiß ich es auch nicht, aber das sind Institute, die sich rein auf Forschung ausrichten, also keine Lehrer zu leisten haben. Und Bioforsk ist auch eindeutig wie die FIBEL auch auf Bio und Forschung ausgerichtet. Das Projekt hatte eine Dauer von 3 Jahren, ist letztes Jahr zu Ende gegangen und wir hatten glücklicherweise noch ein paar extra Monate. Bis Ende 2010 ist es jetzt abgeschlossen, aber wie es so üblich ist, aus den Daten, die wir generiert haben, aus den Erkenntnissen, werden wir natürlich jetzt auch im Nachhinein einiges noch publizieren. Und damit Sie mal sehen, was hat so ein Projekt, was kann es so für ein Volumen haben insgesamt, und ich zeige Ihnen gleich noch, wer involviert war und was für Teile dazu gehörten für dieses Projekt. Das gab ein Budget von um die 1,4 Millionen Euro für die 3 Jahre. Wie ist das zusammengestellt? Welche Länder waren involviert? So viele Länder waren wir dann nicht. Das sehen Sie hier an den Flaggen. 3 aus dem nordischen Bereich, Finnland, Dänemark und Norwegen. Wir so ein bisschen in der Mitte von Europa mit Deutschland als Partner der Norweger und dann noch Italien so im Süden. Also zumindest von der Geografie und damit auch Essen und Kultur eine ganz gute Bandbreite. Von Ost nach West vielleicht nicht ganz so, aber die erste Chorrunde war auch relativ begrenzt an europäischen Ländern, die da mitgemacht haben. Das sind also die Länder und darunter die Unis, Danish Technical University in Helsinki, die Uni in Mailand, Bioforsk als Forschungsinstitut in Norwegen und SIFO ist die Äquivalente, wie wir unsere Verbraucherzentralen haben, die aber ein bisschen mehr auch forschungsausgerichtet sind, also durchaus auch Forschung vornehmen. Und dann noch in Deutschland wir mit der Fachhochschule Münster und ein Kollege in Berlin an der Technischen Uni in Berlin. Es ist in solchen Projekten, das haben Sie vielleicht auch anderswo schon kennengelernt, ist es üblich, dass man sogenannte Arbeitspakete schnürt oder im englischen Jargon Work Packages. Und diese haben wir auch dann in diesem Projekt gehabt. Das sind quasi die Bereiche, um die man sich dann kümmert mit den Forschungsfragen. Wir hatten 5 an der Zahl und die Namen, die Sie unten drunter sehen und die Einrichtungen sind die, die diese quasi geleitet haben. Aber viele von uns waren in mehreren dieser Arbeitspakete oder Work Packages mit involviert. Und da werde ich Ihnen jetzt die einzelnen kurz vorstellen, das heißt, da erkläre ich auch kurz, was wir da gemacht haben. Was an diesem Projekt sehr spannend war, war, dass wir ein sehr, sehr breit gefächertes Team hatten von sehr unterschiedlichen Disziplinen. Und das soll hier auf dieser Folie so ein bisschen klar werden. Das sind Fotos von denjenigen, die am Anfang so die Hauptakteure waren. Mit der Zeit haben wir dann noch einiges an Studierende auch involviert. Aber Sie sehen schon, es reicht von Politikwissenschaft, Management, Organisationswissenschaft, Umweltwissenschaft, Anthropologie, Bilden bis hin runter zur Bodenkunde und Pflanzenwissenschaft und auch noch irgendwo Haushalts- und Ernährungswissenschaft. Aber eine sehr große Bandbreite, was sehr spannend ist, weil man sehr viele verschiedene Perspektiven und auch Methoden kennenlernt in einem solchen Projekt. Und das, wie wir damit umgegangen sind, das zeige ich Ihnen jetzt auch noch gleich, weil das auch ein wichtiger Part ist von einem solchen Projekt. Es gibt also das erste Work Package, was eigentlich bei uns mehr eine koordinierende und fast auch verwaltende Funktion hat. Das war das Paket und die Leute da drin, die Aufgaben hatten, das Projekt zu managen, immer sicherzustellen, dass jeder alles gekriegt hat und alles eingeholt war, dass man auch wirklich seine Veröffentlichung, wie versprochen, gemacht hat und dass wir auch einiges an Öffentlichkeitsarbeit mit dem Projekt geleistet haben. Wie haben die das gemacht? Das ist jetzt auch nichts Besonderes, das ist auch gängige Praxis in Forschungsprojekten. Man trifft sich, weil wir aber hier von Finnland bis Italien quasi verteilt waren, eigentlich sollte es nur einmal im Jahr ein Treffen geben, wo man sich auch wirklich vor Ort trifft. Das kostet ja auch immer dann die Gelder aus dem Forschungsprojekt. Aber Sie sehen an den Terminen, wir haben auch immer die Biofach benutzt als Plattform, bei der wir uns einerseits getroffen haben für interne Projektbesprechungen, aber andererseits dann auch unsere Ergebnisse und laufende Ergebnisse dort im Rahmen des Kongressprogramms mitgeteilt haben. Das war also eine gute Möglichkeit, immer im Austausch zu bleiben, immer wieder sich zu treffen. Und da haben wir uns natürlich auch bei den unterschiedlichen Kollegen und Kolleginnen in ihren Instituten getroffen. Dann gehört dazu, dass man einen virtuellen Raum hat, einen Teamraum, das wurde uns von den Norwegern zur Verfügung gestellt. Das ist dann eine wissenschaftliche Software und Plattform, die dafür eigens kreiert ist. Das muss man sich wirklich wie einen Raum und ein Archiv vorstellen. Man kann Fotos, Dokumente, Adressen, alles Mögliche reinstellen. Man kann dort arbeiten und jeder kann gleichermaßen von sich aus zugreifen auf Sachen und auch verfolgen, wie sich Sachen entwickeln und ändern. Also was sehr nützlich ist, wenn man eben auf verschiedene Länder verteilt ist. Und was wir auch gemacht haben, um regelmäßig im Austausch zu bleiben, sind einmal im Monat haben wir diese Show Fix gehabt, 2 Stunden lang eine Skype-Konferenz, also Internettelefonie benutzt, um miteinander dann im Austausch zu bleiben. Wie sind wir vorangekommen, wo sind wir dran und was sind gerade so die Herausforderungen? Zu diesem Work Package gehörte auch, ist heute auch inzwischen Standard, jedes Projekt hat seine Website. Das hatten wir auch. Allerdings hatten wir dann irgendwann mit diesem Webseitenproblem, haben sich Hacker dann zu schaffen gemacht. Und diese erste Seite war irgendwann zerschossen und wir konnten es auch nicht mehr retten von der Seite. Wir mussten dann unter unserem Netzwerk fragen, wo können wir mit umziehen mit den Inhalten, und mussten dann, glücklicherweise haben uns die Dänen dann bei einem der Forschungsinstitute eine Seite zugesprochen und dann konnten wir mit unseren Inhalten dahin, aber das habe ich auch sonst noch nie so erlebt, aber gut, man kann jede Erfahrung auch mal machen, eine Forschungsseite, die dann zerschossen wurde sozusagen. Und noch, was wir als Instrument benutzt haben, ist ein Newsletter, der war auch quasi ein Vierseiter, also DIN A3 gefalzt. Sie sehen, wir haben ein kleines Design gehabt, das hat eine im Projekt gemacht, hat dann immer wieder ein bisschen berichtet, teilweise, wo waren wir, was haben wir an Forschungsergebnisse präsentiert, aber auch wirklich aus der Praxis, was sind so Erkenntnisse, Erfahrungen. Und das hatte zweierlei Nutzung. Einerseits war es für uns intern, für das Projektteam ganz gut, aber wir haben es vorwiegend auch in der Kommunikation genutzt mit denen wir gearbeitet haben. Und da komme ich nochmal später kurz drauf zurück. Und das Letzte, was ich für dieses Work Package vorstelle als Methode, was wir benutzt haben, ist eine, die relativ, ja, noch nicht so schrecklich groß verbreitet ist. Sie nennt sich Konstellationsanalyse. Das hat uns der Kollege aus Berlin, der Benjamin Nölting von der Technischen Uni, hat das mit ins Projekt gebracht. Das ist eine Methode, die insbesondere dann sinnvoll und nützlich sein kann, wenn man eine solche breit gefächerte Gruppe hat mit so schrecklich vielen Disziplinen und damit mit solchen sehr unterschiedlichen Perspektiven und wissenschaftlichen, ja, Informationsstrukturierungen, die dann doch teilweise sehr unterschiedlich sein können. Und das ist eine Methode, das, was man nutzt, ist das, was man auch von Metaplan-Technik kennt, aber man setzt es natürlich ein bisschen anders ein. Und was der Sinn der Sache ist, ist, dass man den Gegenstand, um den es geht im Forschungsprojekt, visualisiert und dass man sicherstellt über diese Methode, dass man das Bild auch wirklich in dieser großen und differenzierten Gruppe einheitlich hat. Das ist auch ein Bild, was nicht so stehen bleibt, sondern das kann bewegen mit der Zeit, mit den Erkenntnissen, und man kann auch damit arbeiten, so prospektiv projiziert in die Zukunft. Also eine ganz spannende Methode, die wir kennengelernt haben und auch benutzt haben, die aber auch unter diesem Aspekt mit einkam. Das zweite Work Package war dann eines, was verstärkt sich damit auseinandergesetzt hat, auf der, ja, politischen und fast gesetzlichen Ebene, welche Instrumente werden entwickelt, werden benutzt von Kommunen, von Städten, von denjenigen, die solche Vergabeprozesse mitmachen, um Einfluss zu nehmen auf die Qualität und die Beschaffung der Verpflegungsdienstleistung. Und diese Gruppe hat sich dann zum Beispiel damit auseinandergesetzt, dass man in Italien den Weg geht, dass man Gesetze erlässt. Es gibt Regionen, Emilia-Romagna eher im Norden als Beispiel, die den Weg gegangen ist, per Gesetz vorzugeben, dass, wenn Schulverpflegung als Leistung vergeben wird, zwingend biointegriert sein muss. Und das ist ein Weg, das ist ein Instrument. Andere gehen den Weg, dass sie Ziele setzen, politische Ziele, dass diese kommuniziert werden von oben nach unten. Und wenn dann von einem Ministerium gesagt wird, wir wollen bis 2015 20% Ökolandbau und 20% Biokonsum in unserem Land, dann müssen diejenigen unter diesem Ministerium Wege finden, dass diese Ziele auch erreicht werden. Und solche Sachen, mit solchen Sachen haben sich die Kollegen und Kolleginnen in diesem Work Package auseinandergesetzt. Die Methoden, die sie dazu eingesetzt haben, mussten für dieses Projekt erst entwickelt werden. Sie mussten also überlegen, wonach suchen sie, was sind die Schwerpunkte, wie sollen die Kollegen in den anderen Ländern, für die sie dieses Work Package geleitet haben, vorgehen. Das heißt, eine der ersten Sachen, die gemacht wurde, ist eine Leitlinie, ein Guideline für die Berichte, die zu erstellen waren über diese inhaltlichen Themen. Und als Ergebnis, die ersten Ergebnisse waren dann für die IPAPI-Länder, also für Italien, Norwegen, Finnland und Dänemark, ein Länderbericht, der sich sehr im Detail damit auseinandergesetzt hat, wie ist die Struktur in den Ländern, wie ist die Struktur der Schule, der Schulverpflegung und welche Rolle spielt dabei Bio oder auch vielleicht im weiteren Sinne die Nachhaltigkeit. Das sind diese ersten Länderberichte und dann daraus gab es dann das, was ja eigentlich das Ziel war, eine vergleichende Analyse. Das in dem Land X finden wir die und die Ergebnisse. Wie macht das Italien im Vergleich? Wie macht das Norwegen im Vergleich? Und die beiden hier oben, der Thorkild Nielsen, den Niels Heine Christensen, das sind unsere dänischen Kollegen von der Technischen Uni, die dieses Projekt geleitet haben und diese Ergebnisse dann auch mit der Zeit erstellt haben. Das dritte Work Package hatte zum Ziel, sich mit der Lieferkette verstärkt auseinanderzusetzen, also Beispiele rauszugreifen, Städte, Kommunen, Schulen oder andere Beispiele, bei denen solche Vergabepraxis bereits erfolgt ist und dann zu schauen, wo kommen ihre Lebensmittel her, wenn sie Bio integriert haben, wenn sie faire Lebensmittel integriert haben, wie funktioniert die Lieferkette und was funktioniert besonders gut oder schlecht. Und ein Teil davon, und das war dann auch mein Part in diesem Work Package, war dann sich damit auseinanderzusetzen, werden diese Prozesse zertifiziert, weil wir haben innerhalb des Bio-Bereiches, obwohl es eigentlich ein lückenloses Kontrollsystem vorschreibt, haben wir im Bereich der Außerhausverpflegung nicht in Europa einen flächendeckenden Konsens, dass der Bereich auch kontrolliert und zertifiziert wird. Da ist Deutschland ein Vorreiter im Moment. Und durch die Erfahrung, die wir hier haben, hatten die Kollegen gesagt, so jetzt guckt euch doch mal an, wie läuft das in den anderen Ländern, wie weit sind die. Das waren also da so die Gegenstände unserer Forschungen, Nachforschungen und da haben wir ganz gängige Methoden genommen, Fragebögen, die wir entwickelt haben, Interviews, Interviewleitfäden und auch Fokusgruppen, um dem näher zu kommen. Die Ergebnisse, die wir bekommen haben, da haben insbesondere, da waren federführend die Italiener, ganz oben der Roberto und der Stefano, sein Kollege von Mailand. Und wir hatten auch noch von der praktischen Seite von einer, nicht einem Anbauverband, das war eine Erzeugergemeinschaft in Norditalien, der Natale, der Geschäftsführer ist von dieser Bio-Erzeugergemeinschaft, die mit als Partner war. Die Kollegen dort haben erst in Italien und dann nachträglich auch in den anderen Ländern, aber dort besonders umfassend sich mehrere Kommunen und Städte angeguckt, das für viele Beispiele analysiert und haben auch mehr als 100 Vergabedokumente durchgeforstet, um zu schauen, wie werden diese Sachen festgeschrieben, wie wird verlangt, dass Bio-Lebensmittel sein sollen, welche Warengruppen sind das, wie wird das formuliert, wie kann das gemacht werden. Und was sie dann auch machen konnten, und das ist nur mal herausgegriffen, ein Beispiel von diesen Ergebnissen, sie haben manche Sachen vergleichen können zwischen den Erzeugern auf der einen Seite und den Catering-Organisationen oder Unternehmen auf der anderen Seite und konnten dadurch so ein bisschen versuchen, näher zu kommen. Sehen die auch die Sachen unterschiedlich? Hier war jetzt die Frage an beide Gruppen, unabhängig voneinander, wo sehen sie die Haupthemmnisse, damit die dafür sorgen, dass wir nicht mehr Bio in diese Verpflegung hineinbringen. Und da kann man relativ schnell erkennen, von diesen gestützten Fragen, von diesem gestützten Interview die vorgegebenen Antworten, dass die sehr unterschiedlich gewichtet werden. Die Erzeuger haben als mehr wichtig oder von größerer Wichtigkeit gesagt, Geld oder Ökonomie und logistische Gründe sind die Probleme, und die Catering-Unternehmen haben eher gesagt, ja, okay, Geld, gut, das wird fast jeder auch sagen, aber Verfügbarkeit sehen Sie von Ihrer Seite eher als Problem, warum man nicht mehr Bio-Lebensmittel in diese Situation reinbekommt. Und das war die Möglichkeit, die Kollegen in diesem Teil, in diesem Work Package nachgegangen sind. Im vierten Work Package haben wir uns mehr damit auseinandergesetzt, wie wird denn das Ganze angeboten? Macht man beispielsweise, wenn man jetzt an die Mensa denkt, an die Uni, gibt es eine Bio-Linie, gibt es Bio-Komponenten, gibt es mal eine Bio-Woche oder eine Bio-Aktion oder ist dauerhaft irgendwo Bio integriert, in welcher Form wird es integriert und wie wird es kommuniziert? Wird sehr stark, wird offensichtlich allen erzählt, hier ist Bio und da ist es drin, oder ist es eher wichtig, dass es drin ist und es wird gar nicht so sehr kommuniziert? Das waren Gegenstände von den Nachforschungen in dem vierten Work Package. Und dazu gehörte auch ein anderer Teil, der sich mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt hat. Wenn eine Schule dann Bio integriert hat, kommt das dann auch in der Lehre irgendwo zu Trage? Und wo in der Lehre? Und was für Materialien kommen da zum Einsatz? Was wird da gemacht? Das war auch Gegenstand von diesem Work Package. Auch dafür mussten die Methoden oder die Leitlinie, wie geht man bei der Recherche vor, erst entwickelt werden. Deshalb gab es dann auch aus diesem Work Package Guidelines for Collection of Material. Und Sie sehen hier im Hintergrund so ein bisschen die einheitliche Angabe zum Beispiel für Suchbegriffe in Datenbanken. Also mit welchen Suchbegriffen sollten Ergebnisse zutage gefordert werden. Solche Sachen waren dann erstmal Teil von den ersten Schritten in dem Work Package. Das fünfte und letzte aus diesem Forschungsprojekt hat dann nochmal sehr genau angeguckt, wie nehmen das die Akteursgruppen wahr, wenn jetzt eine Schule Bio anbietet, wie stehen die Schüler und Schülerinnen dazu, haben die eine Meinung dazu, finden die das gut oder schlecht oder kümmert sie es nicht, wie stehen auch vielleicht die Eltern, die Schuldirektoren, die Lehrer und Lehrerinnen dazu. Das ist Gegenstand gewesen von diesem Work Package, und Sie hatten zusätzlich noch eine Hypothese aufgestellt, weil sowohl Sie in Dänemark als auch wir in Deutschland empirisch schon mal Beobachtungen hatten, dass wenn ein Betrieb Bio-Lebensmittel in die Verpflegung integriert, sehr häufig mit der Zeit als Folge kommt, dass die Gesamtverpflegung, das Angebot mit der Zeit gesünder wird von der Gesamtausrichtung, also nach den klassischen Kriterien. Und das ist eine Hypothese, die Sie aufgestellt haben, dass die Schulen, die Bio in ihrem Verpflegungsangebot integriert hatten, auch tendenziell eher ein nach bestimmten Kriterien eben gesünderes Verpflegungsangebot hatten. Dem sind Sie nachgegangen mit verschiedenen Arbeiten, die Sie vergeben haben. In diesem Work Package waren sehr viele Studierende auch involviert. Eine hat damit eine Masterarbeit gemacht und dann hat danach gleich noch eine Promotion drauf gesattelt. Und deshalb gab es auch, und das war eigentlich eine sehr schöne Sache, so einen Young Researchers Workshop in Dänemark, bei denen auch ein paar von unseren Leuten dabei waren, die auf Erasmus-Austausch waren, wo man einiges an Methoden lernen konnte, aber dann auch gleich in die Erhebung gegangen ist im Rahmen dieses Projektes. Und die Ergebnisse sind dann unter anderem das sehen Sie hier, das war Master of Engineering, also eine Masterarbeit, das ist die junge Frau, die dann danach, nach der Masterarbeit, auch noch gleich die DIS im Rahmen dieses Projektes drauf gesattelt hat, und auch in Norwegen an der Universität in Oslo auch ein Master, aber nochmal in einem ganz anderen Bereich, aber beide hatten die Möglichkeit, in diesem Forschungsprojekt dann auch bestimmte Themen aufzugreifen. Was wir über diesen Work Packages und ihre einzelnen Fragestellungen hatten, was wir auch noch genommen haben, waren übergeordnet Fallbeispiele, die uns alle gleichermaßen zur Verfügung standen. Wir haben natürlich einzelne Schulen oder Kommunen gehabt, aber da beispielsweise in Norwegen es keine warme Mittagsverpflegung gibt in der Regel, mussten wir dort auf das Militär ausweichen. Junge Leute werden verpflegt von der öffentlichen Halt. Und dort gab es durchaus auch Projekte, bei denen schon Bio integriert ist in diese Verpflegung. Also ganz spannende Anwendungen, bei denen wir das dann auch integrieren konnten. Und nicht zuletzt dann auch wieder aus Norwegen das Beispiel, ein Musikfestival, ein Rockfestival, wo die Verpflegung, also die Stände, die verschiedene Essensangebote hatten, auch wieder von der Kommune in Oja organisiert wurden, vergeben wurden und auch sie Einfluss genommen haben darauf, dass das Angebot von diesen verschiedenen Ständen auch ein bisschen Bio hatte. Und das waren dann Beispiele, die wir alle gleichermaßen nutzen konnten in diesen verschiedenen Work Packages. Und das Zweite, was auch übergeordnet oder was alle letztendlich gemeinsam hatten, in jedem dieser Länder hatten wir Nutzergruppen oder auf Englisch User Groups erstellt. Das ist das Bild von der norwegischen Usergruppe. Und das ist, wie der Name schon sagt, eine Gruppe von denjenigen, die dann in der Praxis auch wirklich an dieser Thematik arbeiten. Das können Lieferanten sein, das können aus der Schule Akteure sein, das können vom Ministerium oder von einer Behörde Leute sein. Und das zeigt auch so ein bisschen hier die norwegische Gruppe. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten lesen können, aber von der Kommune waren Leute dabei, von einem Anbauverband Leute dabei, von einem Unternehmen, was Bio-Obst an die Schulen geliefert hat. Also eine ganze Bandbreite von denjenigen, für denen die Ergebnisse, wie wir hofften, natürlich auch interessant sein sollten. Wie es üblich ist, haben wir auch natürlich unsere laufenden Ergebnisse präsentiert. Einerseits auf der Biofach haben wir eigene kleine Mini-Kongresse gemacht, die dann öffentlich zugänglich waren. Oder aber auch auf der IFORM, auf der internationalen dem Weltkongress. Das war, wann war das? 2008 war das in Italien, das war für uns natürlich ein Standortvorteil. Dieses Jahr ist es in Korea, das ist ein bisschen weiter weg. Aber das ist ein sehr spannender Rahmen, weil es im Rahmen von diesem IFORM-Kongress, das geht über eine Woche, parallel ganz viele Programmpunkte und die haben auch einen Wissenschaftsstrang, also der nach den klassischen wissenschaftlichen Kriterien läuft. Dort haben wir präsentiert, wir haben auch schon etliche Poster aus dem Projekt generiert und natürlich auch etliches an Veröffentlichungen. Und was wir gemacht haben, und das war eigentlich ganz nützlich in unserem Projekt, wir haben die Datenbank Organic ePrints genutzt und haben dort alles, was bislang veröffentlicht wurde oder auch genutzt wurde, dort hochgeladen und haben bei allem mindestens das Schlagwort IPOPI benutzt, um es halt dann auch wieder schnell finden zu können. Und da waren sehen Sie wahrscheinlich nicht ganz, aber ich kann es Ihnen vorlesen. Bis vor kurzem waren da knapp 100 Sachen, die bereits hochgeladen waren aus diesem Projekt, was gerade Ende letzten Jahres zu Ende ging. Das also zu dem Umfang, zu allem, was dazugehört zu dem Projekt und dann noch kurz zum Abschluss ein paar Worte zu den Schulsituationen, um auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie unterschiedlich das ist. Man kann die Länder, die jetzt beteiligt waren, in Bezug auf die Organisation ihrer Schulverpflegung grob in zwei Gruppen teilen. Die eine, dazu gehört Italien, Finnland und die neuen Bundesländer in Deutschland. Da gibt es durchaus Tradition oder eine Kultur einer warmen Mittagsverpflegung. Dass die Schüler und Schülerinnen in der Schule auch einen längeren Schultag haben und im Rahmen dieses Schultags durchaus eine warme Mittagsverpflegung verabreicht bekommen. Die ist teilweise sehr unterschiedlich organisiert. In Finnland ist die kostenlos für Eltern. Dafür zahlt man in Finnland höhere Steuern. Das wird also über diesen Weg geregelt. In Italien zahlt man als Eltern einen Beitrag. Der liegt allerdings wesentlich höher, als wie wir hier in Deutschland bereit sind zu zahlen, gemäß den Gesprächen mit Eltern und anderen Vertretern. In Italien, die vielen Beispiele, die wir kennengelernt haben, ist es ziemlich gängig, für eine Schülermahlzeit 5 Euro irgendwas zu zahlen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht Kinder hat oder das ein bisschen näher kennt, aber bei uns, wenn man über 2,30 kommt, dann wird es schon brenzlig teilweise. Und wenn man dann noch in einem Standort wie Berlin ist, dann ist schon
2 Euro schon wirklich die Grenze. Also da merkt man dann auch an diesen Unterschieden, vielleicht, wenn man will, postulieren wir eine unterschiedliche Wertigkeit, aber einfach grundsätzlich schon mal eine andere Herangehensweise. Und das ist auch was Spannendes, was dann durch ein solches Projekt eben belegt werden kann. Die andere Gruppe, dazu gehören Dänemark, Norwegen und unsere alten Bundesländer in Deutschland, die eben nicht eine solche Warmverpflegungstradition haben. Bei uns ist ja auch relativ neu mit den Ganztagsschulen. Wir fangen erst an, uns damit auseinanderzusetzen hierzulande und zu überlegen, wenn wir jetzt verlangen, dass Kinder länger in der Schule sind, müssen wir auch irgendwie gucken, dass sie ordentlich verpflegt werden. Und in diesen Ländern ist eher gängig, dass man sich von zu Hause was mitbringt und dass es dann häufig auch natürlich eine kalte Verpflegung sind. Und viele bringen das Pausenbrot. In Norwegen ist es so, da wird höchstens Schulmilch und Schulobst geliefert. Ansonsten muss sich eine Familie selber darum kümmern, was sie mitbringt. Das also für die groben Unterschiede. Und aus unseren Forschungsergebnissen haben wir für diese drei Gruppen Empfehlungen dann am Ende aussprechen können. Also für diejenigen, die sich dann Strategien überlegen auf nationaler oder regionaler Ebene, also die Kommunen, die Städte und die Politik letztendlich, da konnten wir einiges rausholen. Für die, die im direkteren Schulkreis sind, die Schulakteure, Direktoren, Lehrer und so weiter. Und dann, was auch sehr wichtig, als sich sehr wichtig erwiesen hat, war, dass diejenigen immer besser oder nachhaltiger als Beispiele funktioniert haben, wo man verstärkt diese Akteursgruppen wie Schüler und Eltern eingebunden hat. Und da haben wir eben auch einiges an Empfehlungen entwickelt, wie man diese Integration unterstützen kann. Und natürlich kann man jetzt sehr schwer aus 3 Jahren und solchen umfangreichen Arbeitspaketen das leicht aufeinander bringen, gerade auch bei so einer komplexen Sachverhalt. Aber so ein bisschen mal zusammengefasst kann man rausholen, dass die Haupthindernisse, die wir identifiziert haben, nach wie vor das Thema Finanzen bringen. Teilweise liegt das einfach an Struktur, ist klar. Wenn wir erst anfangen, uns Gedanken zu machen über Schulverpflegung und Ganztagsschulen, haben die Standorte keine Küchen, sie haben keine Verpflegungsräume, sie haben nichts an Infrastruktur. Und da muss man beginnen, aber auch schon sich überlegen, welche Art Verpflegung will man dort anbieten, weil das ausschlaggebend ist für das Design meiner Räumlichkeiten. Wir konnten auch aufzeigen, dass es in der Regel keine angemessene Beschaffungsketten gibt, also da nicht überall zu jedem Zeitpunkt alles lieferbar ist. Fehlende Infrastruktur hatte ich gerade angesprochen und dass wir hier in einem Bereich sind, ich denke, das kann man sich auch denken, aber das konnten wir dann auch sehr schön mit unseren Beispielen belegen, dass wir hier einen sehr komplexen Bereich haben, wo sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Akteure sind, die auch mit ganz unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen rankommen und die man idealerweise an einen Tisch kriegen muss und dann gemeinsam überlegt, so wohin geht die Reise, was ist unser gemeinsames Ziel und wie werden wir es hinkriegen. Also kein leichtes Unterfangen und wenn irgendeine von Ihnen sich mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, wird es bestätigen können, dass es hierzulande nicht anders in der Schulverpflegung was zu tun und dann noch zu gucken, Bio reinzubringen, das sind dicke Bretter, die man bohren muss. Deshalb, um es ganz kurz aufeinander zu bringen, die Empfehlungen sind im Wesentlichen Kommunikation, das ist das ganz, ganz Wichtige. Kooperation ist wichtig, also zusammenarbeiten und in Bezug auf das, was gemacht wird, eine Professionalisierung.
Ja, ich wollte fragen, ob Sie in dem Rahmen des Projekts auch Waldorfschulen mit einbezogen haben, weil ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, also weil ja quasi die Mütter mit einbezogen werden und die Mütter kochen und dann, weil wir ja auch, also ich war auch dabei, dass wir auch Gartenbau hatten und dann haben quasi die Schüler das Gemüse und den Salat rangezogen. Und das war alles Bio, also 100% Bio. Mhm. Und damals hat ein Essen 5 D-Mark gekostet. Mhm. Mit Salat, Hauptgericht und Nachtisch. Mhm. Und es sind ja auch, jetzt hat Schüler an der Waldorfschule, die nicht so viel Geld haben und die haben sich das alle leisten können. Okay. Also weil die Prinzipien halt auch anders sind. Ne? Ja. Es ist den Eltern halt einfach wichtiger, dass ihre Kinder auch wirklich mit Ernährung gut versorgt sind.
Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Also wir hatten in dieser Studie jetzt zumindest in Deutschland nicht unbedingt die Waldorfschulen dabei, teilweise weil Deutschland als Partner eher eine untergeordnete Rolle hatte jetzt in diesen Erhebungen. Das lag aber mehr an diesem Core-Struktur als wie jetzt an den Wünschen derjenigen, die dabei waren. Wir haben aber momentan in NRW sind wir gerade im Gespräch, jetzt auch unter dieser Ausrichtung auf Schulverpflegung, dass wir genau da die Waldorfschulen hervorheben wollen, die mal gesondert angehen wollen. Weil das Beispiel, was Sie beschreiben, ist sehr, sehr schön, aber es ist nicht unbedingt für alle Waldorfschulen also nicht das Maß. Wir kennen aus unserer Praxis sehr, sehr viele Schulen, bei denen für viele das nicht Thema ist. Und wenn man Bio anspricht, weil man erwartet, dass es gerade bei Waldorfschulen eigentlich schon dazugehören sollte, stellt man mit Erschrecken fest, ist nicht da und da hat man auch noch nicht drüber nachgedacht. Also die Bandbreite gibt's, aber gerade diese Schulen haben eigentlich eine besondere Position, wo sie viel eher und viel schneller das machen könnten, auch von der Philosophie her. Ja. Und wollen wir jetzt verfolgen, das haben wir hier, ich weiß nicht, ob die Kollegen in den anderen Ländern das vielleicht gemacht haben, die werden ja auch gleichermaßen ihre Schulen haben, wahrscheinlich ist es eher was man dann den Kindergarten vielleicht, wenn dann, geguckt hat, aber es wurde nie als besondere Gruppe in diesem Projekt hervorgehoben. Okay. Das war es auch, glaube ich, zum Thema iPoppy, ich habe auch einen Blick auf die Uhr, wir haben schon ein bisschen drüber, ne? Über das, was wir sagten. Soll ich kurz oder?
Ja, es bleibt halt weniger Zeit
zur Frage.
Ich denke, das ist auch ein interessantes
Thema. Ja. Ich gucke mal, dass ich da relativ schnell, erlauben Sie mir, Sie durch die Folien wirklich zu führen, dass ich Ihnen einfach das hervorhebe, was vielleicht für die Diskussion wichtig ist. Wir hatten also noch ein Projekt mit dem BNN, Bundesverband Naturkosten, Naturwaren, Herstellung und Handel, eine Gruppe, die in Berlin sitzt, die unter anderem auch Lobbyfunktion hat im Biobereich und die sehr stark verbunden ist mit dem ursprünglichen Naturkost- und Vollwertgedanke. Und im Rahmen der Tätigkeit von BNN ist verstärkt das Thema Glutamat und Hefeextrakt aufgekommen, weil, ich weiß nicht, wer von Ihnen es mitgekriegt hat, das geht zumindest die jüngste Runde in den öffentlichen Medien geht auf das Konto von Foodwatch zurück, die angefangen haben, Unternehmen anzuprangern, die auf ihre Lebensmittel geschrieben haben, ist ohne Glutamat. Und dann, und das konnte man auch hinten sehen in der Zutatenliste, dann war aber hinten in der Zutatenliste Hefeextrakt als Zutat drin. Und das wurde von Foodwatch angeprangert, weil man in der Kontroversen diskutiert, ist Hefeextrakt und Glutamat nicht ein und dasselbe. So, und das ist ein bisschen der Hintergrund für dieses Projekt, was wir dann mit dem BNN zusammen gemacht haben. Es wurde im Rahmen des Bundesprogramms Ökolandbau, also vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, gefördert. Und das ist das Team in Münster und in Berlin, die ersten beiden da, die sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben. Und was ich Ihnen ein bisschen zeigen wollte, waren mehr diese inhaltlichen Parte für die Diskussion. Glutamat ist als Geschmacksverstärker bei den Zusatzstoffen bei uns in den Lebensmitteln in Gebrauch. Und europaweit sind 28 Zusatzstoffe mit dieser Funktionsklasse oder dieser Funktionsbeschreibung zugelassen. Das ist die Liste dieser 28, die alle unter der Funktionsklasse Geschmacksverstärker für Lebensmittel zugelassen sind. Und manche haben noch eine zusätzliche Funktionsklasse, das sehen Sie in Klammern dahinter, insbesondere die oberen und die unteren. Und diejenigen, die fett gedruckt sind hier, sind die, die mit Glutamat oder Glutaminsäure was zu tun haben, weil sie eine bestimmte Form sind. Und ganz ursprünglich vor vielen, vielen Jahren war ganz groß in der Presse im Englischen MSG, Monosodium Glutamate, im Deutschen Mononatrium Glutamat, eine ganz bestimmte Salzform von dem Glutamat mit Natrium, weil es impliziert wurde in dem, was in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Diskussion als China-Restaurant-Syndrom einging. Und da war damals, und das zieht sich immer wieder, seitdem immer wieder kommt es mal alle Jahre wieder in die öffentliche Diskussion, ist nicht Glutamat ganz schlimm und übel. So, wie sieht es nun bei Bio-Lebensmitteln aus? Ist es möglich, Glutamat als Zusatzstoff in Bio-Lebensmitteln zu haben? In der EU haben wir insgesamt an Zusatzstoffe zugelassen, eher das grob jetzt, also es ist eigentlich weniger als 400, aber um so ein Verhältnis hinzukriegen, sind um die 400 Zusatzstoffe in der EU zugelassen, grundsätzliche. In der Verordnung zu Öko-Lebensmitteln sind als Zusatzstoffe nur ca. 40 zugelassen, also so in etwa 10:1 als Verhältnis. Für die Funktionsklasse Geschmacksverstärker werden Sie in diesen 40 Zusatzstoffen keinen einzigen finden. Es sind keine zugelassen, weil man in Bio-Lebensmitteln das Prinzip hat, keine Täuschung. Und Geschmacksverstärker werden eher unter dem verstanden, man täuscht einen anderen Geschmack vor, als wie das Lebensmittel von Natur aus hätte. So, das also ein bisschen zum Hintergrund, warum würden wir Glutamat, bitte, der isolierte Stoff, in seiner Funktion als Geschmacksverstärker, als Zusatzstoff nicht in Bio-Lebensmittel finden. Was noch hinzukommt, diese Zusatzstoffe, sehr viele von diesen Zusatzstoffen können mittlerweile oder werden gängigerweise mittlerweile mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert. Ist ja logisch, ich will einen bestimmten reinen Stoff, ich schleuse das Gen in Mikroorganismen rein und ernte schön diesen Stoff, den ich dann brauche. Zum Beispiel wird das bei Glutamat auch gemacht als Methode. Bei Produkten, Bioprodukten ist es nicht zulässig, es ist gesetzlich verboten, irgendetwas von gentechnisch veränderten Organismen einzusetzen. Also da ist auch schon mal die Diskrepanz. Hefe kennen wir schon ganz lange im Lebensmittelbereich. Wir haben auch verschiedene Einsätze dafür, Backhefe, Bierhefe, Futterhefe, Wildhefe, Weinhefe, also eine ganze Bandbreite. Und da gibt es auch sehr viele kommerzielle Angebote am Markt. Eine der führenden Firmen ist die französische Firma Lallemand, die in diesem Markt sehr stark tätig ist. Das ist konventionelle Hefe. Es gibt auch inzwischen eine Biohefe. Die gab es erstmalig 1995, eine, die nach Kriterien des ökologischen Landbaus produziert wurde. Und seit Anfang, ja nicht letzten, sondern vorletzten Jahres inzwischen, 2009, gehören Hefe und Hefeprodukte auch zum Geltungsbereich der EG-Öko-Verordnung. Das ist eine Neuerung, die Verordnung wurde ja vor kurzem revidiert mit Inkrafttreten zum 01.01.2009. Und vor dieser Zeit waren Hefe und Hefeprodukte nicht Teil der Verordnung. Das ist also auch ein Rahmen, den man in dieser Diskussion mit berücksichtigen muss. Es gibt aber inzwischen Herstellungsverfahren für Biohefe und auch für Biohefeprodukte. Führend und eigentlich die einzige, zumindest auf jeden Fall in Deutschland die einzige Firma, ist die Firma Agrano. Sie sitzt in Freiburg oder in der Nähe von Freiburg. Sie hat dieses Verfahren entwickelt in Zusammenarbeit mit Universitäten seinerzeit, hat das auch inzwischen patentiert und hat auch eine sehr schöne Grafik hier zur Verfügung gestellt, wie man den Vergleich darstellen kann. Was ist denn dann der Unterschied in der Herstellung? Wenn ich jetzt eine Hefe, die Biohefe sein soll, herstelle oder wenn ich eine ganz normale konventionelle Hefe herstelle. Und im Herstellungsprozess zeigen Sie hier die Unterschiede auf. Bei einer Biohefe muss auch das Material, was ich als Nährmedium gebe oder hier in dem Fall als Zuckerquelle, muss auch eine Bioqualität haben. Beim Konventionellen wird man üblicherweise Melasse von der Zuckerverarbeitung nutzen. Und dann sehen Sie weiter, man braucht keine gesonderte Stickstoffquelle, wie man hier extra zusetzt bei konventioneller Hefe. Eine Regulierung von pH ist nicht notwendig, wird hier mit anderen externen Stoffen gemacht und so weiter und so fort. Also man kann sehr schön, sehr, sehr klare Unterschiede im Herstellungsprozess darstellen. Und man sieht auch hier, dass diese absolut konform sind mit Bio-Lebensmittelherstellung, mit der Philosophie dahinter und dass hier schon einige Stoffe sind, die unter Bio-Herstellung gar nicht zulässig wären. So, also von der Herstellung für Hefe gibt es schon relativ deutliche Unterschiede. Wie ist das aber dann bei Hefeextrakt, was ich ja dann aus dem Hefe gegebenenfalls mache? Bei konventionellem Hefeextrakt ist es in Europa üblich, dass man da als Grundlage eine proteinreiche Hefe nimmt und die auf Melasse züchtet, also dass die dort anwächst und vermehrt wird. In Großbritannien und den USA werden teilweise zusätzlich Hefen, Brauerhefe genommen, die entbittert wurde. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, ganz andere Ausgangshefen zu nehmen und die auf anderen, also auf Molke, also weder auf, nicht auf Melasse, sondern auf Molke oder gar auf Abfallprodukte der Holzindustrie heranzuziehen. Das sind relativ gängige Möglichkeiten, Hefe heranzuziehen, um nachher Hefeextrakt zu machen im konventionellen. Und diese Grafik soll Ihnen eigentlich so ein bisschen den Hinweis geben, alles was man für Hefeherstellung, das was Sie gerade auf dem Vergleichbild für Agrano gesehen haben, das ist bis hierhin. Das ist die Herstellung von Hefe. Und was Sie hier in der Folge sehen, ist dann die Herstellung der Hefeextraktes. Und letzten Endes gibt es dann hier eben die Unterschiede, wie bricht man die Zellwände auf, um an den Extrakt zu kommen und in welcher Form will man es am Ende als Paste, als Flüssigkeit oder als Pulver. Da gibt es also sehr viele Schritte noch und sehr viele Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Die Schritte, die Zellwand aufzulösen, um einen Hefeextrakt herzustellen, da gibt es drei gängige Methoden, die Autolyse durch die hefeeigenen Enzyme, wenn man ein bisschen erhitzt, also wärmer macht, Plasmolyse, wenn man das macht und noch Kochsalz dazu gibt und dann noch die Hydrolyse, wenn man keine Enzyme zugibt, aber mit Salzsäure sehr hoch erhitzt, also ein ziemlich starker Eingriff. Das sind die im konventionellen gängigen Weg, Hefeextrakt herzustellen. Und deshalb, wie gesagt, nicht deshalb, aber das schließt jetzt wieder den Kreis zum Eingang. Durch diese Diskussion, die angezettelt wurde, jetzt zuletzt durch Foodwatch, aber davor auch durch andere, hat man, ursprünglich ist der Schritt ja gewesen, dass man der Lebensmittelindustrie gesagt hat, hier Glutamat finden wir nicht so toll, das ist nicht gut, nimm es bitte raus. Und dem ist die Industrie nach eigenen Angaben nachgegangen. Also hier steht zum Beispiel 100% frei von zugesetzten Geschmacksverstärkern, sprich Zusatzstoff mit Funktionsklasse Geschmacksverstärker. Aber was sie halt dann gemacht haben in der Regel ist Hefeextrakt dazugetan. Und was wir aber heute sehen, und das hat auch bei Bio-Lebensmitteln war das kein Unterschied. Auch Bio-Lebensmittel haben durchaus Hefeextrakt und durch diese Situation mit der Verordnung ist es auch heute noch möglich, konventionellen Hefeextrakt in einem Bio-Lebensmittel legitim, ganz legal auf den Markt zu bringen. Und das heißt in der Regel, oder naja, mittlerweile ist auch ein bisschen eine Änderung in der Branche, wenn Sie die Liste angucken, auf jeden Fall gibt es die Bio-Lebensmittel mit Hefeextrakt und der könnte konventionell sein. Dafür gibt es aber manche Hersteller auf dem Markt, so wie Ökoland mit ihren Fleisch- und Suppenprodukten, die sagen, nein, wir machen nicht Hefeextrakt rein und das tun wir auch ganz stark kommunizieren, weil wir ganz ohne sein wollen durch diese Thematik. Das heißt, für Hefeextrakt ändert sich die Situation. Seit 1.1. sind diese Produkte Teil des neuen Regelwerkes und in diesem Regelwerk steht ganz genau drin, dass ab 1.1.2014 oder bis Ende 2013 alles, was an Hefe und Hefefolgeprodukte in Bio-Lebensmittel benutzt wird, muss auch Bio-Qualität sein. Das heißt, wir sind jetzt in so einer ungewöhnlichen Übergangssituation. Aber das hatte ich jetzt, um es einfach zum Abschluss zu bringen, das ist auch die letzte Folie. Wir haben in dem Projekt für uns nicht ganz zufriedenstellend alle unsere Fragen beantworten können. Das Projekt ging ein Jahr lang, hatte auch mehr einen Fokus, wie stehen die Naturkosthersteller dazu. Da haben wir eine Umfrage gemacht. Aber ein anderer Teil war auch, welche Belege aus wissenschaftlicher Literatur sprechen für oder gegen Hefeextrakt, weil sich auf einmal jeder über Hefeextrakt echauffiert hat. Und wir konnten in dem Zeitraum, den wir hatten, nicht abschließend diese Frage beantworten. Und ganz im Gegenteil, wir haben für uns noch sehr viel mehr Fragen generiert. Wir wollen nämlich mehr wissen, welche Einfluss haben diese unterschiedlichen Verfahren.
Wann macht es einen Unterschied, was für ein Glutamatgehalt der Hefe oder Hefeextrakt hat? Kriegt man darüber Daten?
Was macht das vielleicht für einen Unterschied?
Salzgehalt spielt eine Rolle, gerade bei Geschmackswahrnehmung. Und kann es nicht auch ein Thema sein, geht es nicht eigentlich um die Mengen, welche Mengen an freiem Glutamat sind in den Lebensmitteln? Und damit hängt ganz eindeutig Geschmack, Ablauf und Geschmackwahrnehmung zusammen. Also viele offene Fragen, die bei uns blieben, und damit schließe ich jetzt aber auch ab.